Ich glaube, über unser heutiges Thema wird nicht oft gepredigt. Ich sage nicht, dass es noch nie behandelt wurde, aber ich sage, dass es nicht oft behandelt wird. Es wird im Verhältnis zu anderen Themen eher vernachlässigt. Es lautet, von Gott hören, das heißt als Leib, nicht nur als Einzelperson, in die Beratung bzw. den Rat Gottes hineinkommen. Zunächst möchte ich euch darauf hinweisen, dass es eine Beratung Gottes gibt. Wir müssen hierbei die Doppeldeutigkeit des Wortes Beratung berücksichtigen. Unter Beratung verstehen wir einerseits Rat, Wegweisung oder Plan. Eine Beratung ist aber auch ein Treffen oder eine Versammlung, auf der gemeinsam beraten wird. Ich denke, ein Prinzip, das wir in der Schrift wiederfinden und das auch von anderen Bibellehrern formuliert wurde, besagt, dass Rat aus einer Beratung herauskommt. Im Grunde sind es keine zwei verschiedenen Wörter. Sie haben ein und dieselbe Wurzel. Ich halte es für sehr wichtig zu erkennen, dass ein Rat, also die rechte Planung, aus einer Beratung herauskommt. Aus einem Treffen zum Zweck der Beratung. Im Grunde geht es darum, dass dies aus der Pluralität herauskommt, also aus einer kollektiven Überlegung und Planung. Im Psalm 25,14 haben wir eine Bibelstelle über eine göttliche Beratung. Das wird nicht in allen Übersetzungen deutlich. Es heißt hier, das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. In einer anderen Übersetzung heißt es, das Geheimnis des Herrn ist für jene, die ihn fürchten, und er wird sie seinen Bund wissen lassen. Wörtlicher übersetzt heißt es, das Geheimnis des Herrn ist mit oder für jene, die ihn fürchten, und sein Bund, damit sie in die Lage versetzt werden, ihn zu erkennen. Also, das Geheimnis des Herrn ist mit ihnen, und dann ist sein Bund mit ihnen, um sie ihn erkennen und verstehen zu lassen. Ich halte das für wichtig, denn daraus schließen wir, dass der Bund auf das Geheimnis folgt. Wenn das Geheimnis des Herrn mit jenen ist, dann ist auch sein Bund mit ihnen, und sie werden ihn verstehen. Das Wort, das hier mit Geheimnis übersetzt wird, wird in anderen Passagen mit Beratung wiedergegeben. Es bedeutet in gewisser Weise, dass die geheime Beratung des Herrn für jene ist, die ihn fürchten. Und dann wird sein Bund Realität für sie. Ich halte das für eine sehr wichtige Folgerung, dass wir seinen Bund nicht verstehen, solange wir nicht in die geheime Beratung des Herrn hineingekommen sind. Ein Bund ist für das natürliche Denken mit das komplizierteste überhaupt. Ich glaube, dass man eigentlich nur durch Offenbarung versteht, was ein Bund ist. Gott schenkt seine Offenbarung nicht auf Grundlage einer theologischen Ausbildung oder intellektueller Fähigkeiten, sondern auf der Grundlage von Charakter. Die grundlegende Anforderung an den Charakter ist Gottes Furcht. Die geheime Beratung des Herrn steht jenen zur Verfügung, die ihn fürchten. Und daraus folgt dann die Offenbarung seines Bundes. Das Wort Bund ist zu bestimmten Zeiten unter Christen recht populär gewesen. Immer mehr Gemeinden in den USA nennen sich Bund- oder Bündnisgemeinden. Ich denke, das lässt auf einen neuen Schwerpunkt des Heiligen Geistes schließen, aber ich bin davon überzeugt, dass du da nicht einfach hineinkommst, nur weil du es willst oder weil du es für ein gutes Ideal hältst oder weil du die Notwendigkeit siehst. Der Bund des Herrn enthält so viel, dass er ihn gewissermaßen verschlossen hat und sagt, du bekommst erst dann Zugang, wenn du meine Bedingungen erfüllst. Es gibt eine Beratung innerhalb der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Geist. Das ist die ultimative Beratung im Universum, und aus dieser Beratung heraus kommt der Rat oder Ratschluss, der den Lauf der Geschichte bestimmt. Ich möchte euch zwei Beispiele zeigen, in denen für einen kurzen Augenblick der Schleier gelüftet wird und wir die Dreieinigkeit bei ihrer Beratung sehen. 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach. Das Wort hier ist Elohim. Es ist ein Pluralwort. Es existiert zwar im Singular, wird aber normalerweise im Plural verwendet. In diesem Wort ist in gewisser Weise das Geheimnis Gottes enthalten, der einer ist und dennoch mehr als einer. Es gibt mindestens eine Stelle in der es als Pluralform übersetzt wird. Und Gott sprach, also Elohim sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels. Es handelt sich hierbei um eine kollektive Entscheidung der Dreieinigkeit. Dann noch 1. Mose 3, 22. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Wiederum sehen wir hier die Beratung der Dreieinigkeit. Ein weiteres Beispiel in Jesaja 6, 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Es ist interessant, dass der Text hier vom Singular zum Plural übergeht. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Durch die Offenbarung, die ihm geschenkt wurde, durfte Jesaja ein kleines Bruchstück einer Beratung der Dreieinigkeit Gottes mitbekommen. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Es gibt also eine Beratung innerhalb der Dreieinigkeit und daraus entspringt der Rat bzw. Ratschluss, der das Universum lenkt. Ich halte es für wichtig zu erkennen, dass eine Beratung von Anfang an und bis in Ewigkeit aus einer Pluralität herauskommt. So hat es angefangen, das ist ganz elementar. Wir sind nicht wirklich in Übereinstimmung mit der vollen Tragweite des Wirkens Gottes, wenn wir es einfach nur als Einzelpersonen handhaben. Wenn man nur von der Priesterschaft des einzelnen Gläubigen spricht, aber nicht von der Beratung der Dreieinigkeit Gottes, zäumt man das Pferd von hinten auf. Die Beratung der Dreieinigkeit, Plural, ist primär. Ja, die Priesterschaft des einzelnen Gläubigen sollte ihm Zugang zur Beratung der Dreieinigkeit geben. Wenn nicht, dann wird es höchstwahrscheinlich den göttlichen Zweck nicht erfüllen. Ich möchte euch heute einige Anregungen geben, wie man kollektiv die Beratung der Dreieinigkeit mitbekommt, wie man in das hineinkommt, was Gott gerade sagt und tut. Ich möchte gleich vorab sagen, der Schlüssel dazu ist der Heilige Geist. Er ist absolut unverzichtbar. Es ist nicht möglich, einen Bogen um den Heiligen Geist zu machen und dennoch die Beratung Gottes zu hören. Schlagen wir zunächst Johannes 16, 12 bis 15 auf. Jesus spricht zu seinen Jüngern und in gewisser Weise, was ihre irdische Beziehung anbelangt, verabschiedet er sich von ihnen. Er sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn wir doch nur so weise wären und den Menschen nicht mehr geben würden, als sie tragen können. Ich weiß nicht, ob ich das schon gelernt habe, aber eins weiß ich habe Jahre gebraucht, um zu lernen, den Menschen nicht mehr zu geben, als sie tragen können. Ich sage nicht, dass ich es schon gelernt habe, aber zumindest bin ich mir des Problems bewusst. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden oder aus eigener Initiative heraus, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Wo wird er es hören? In der Beratung der Dreieinigkeit. Und deshalb kann er uns das Kommende oder Zukünftige verkündigen, weil in der Beratung der Dreieinigkeit über den weiteren Verlauf der Geschichte entschieden wird. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass der Geist von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. In diesem Prozess wird Jesus verherrlicht. Dieser Prozess sieht so aus, dass der Heilige Geist nimmt, was Jesus gehört, und es uns bekannt macht. Aber Jesus achtet immer sehr genau darauf, dem Vater gegenüber eine Haltung der Unterordnung zu wahren und dem Vater den Vorrang zu geben. Zuerst sagt er deshalb, das, was mir gehört. Doch dann sagt er gewissermaßen, aber es gehört eigentlich nicht mir, es gehört dem Vater. Unabhängig vom Vater habe ich nichts, doch andererseits gehört alles, was dem Vater gehört, auch mir. Das ist der totale Reichtum der Dreieinigkeit, alles, was dem Vater und dem Sohn gehört. Doch der Verwalter von alledem ist der Heilige Geist. Wenn du da hinein möchtest, musst du dich mit dem Heiligen Geist anfreunden. Hierzu gibt es einen wunderbaren historischen Vergleich, den sicherlich einige von euch kennen. die Geschichte in 1. Mose 24, in der Abraham seinen Knecht, seinen Verwalter, zurück nach Mesopotamien schickt, um eine Braut für seinen Sohn Isaak zu finden. Natürlich ist das, rein historisch gesehen, eine wahre Geschichte. Es ist außerdem eine sehr schöne und anschauliche Erzählung, aber es ist eben auch ein biblisches Gleichnis. Die Personen in diesem Gleichnis sind leicht zu erkennen. Abraham steht für Gott Vater, Isaak, der einzige Sohn, steht für Jesus Christus. Rebekka, die auserwählte Braut, steht für die Gemeinde, und es bleibt noch eine weitere Person übrig, der Knecht, der namenlose Knecht. Ich glaube, dieser Knecht ist das Selbstporträt des Heiligen Geistes. Das Wunderbare daran ist, dass er sich selbst nicht einmal einen Namen gibt. Das ist so typisch für den Heiligen Geist. Er lenkt die Aufmerksamkeit nie auf sich selbst. Wenn ihr euch vor Augen führt, was in dieser Geschichte drinsteckt, habt ihr ein höchst anschauliches Bild dafür, wie vollkommen die Gemeinde vom Heiligen Geist abhängig ist. Doch nicht der Sohn suchte sich die Braut aus, sondern der Verwalter. Und sobald Rebekka die richtige Reaktion machte, die darauf hinwies, dass sie die auserwählte Braut war, öffnete er seine Schätze und fing an, ihr diese Geschenke zu überreichen. Er hatte 10 Kamele dabei. Ich kann euch sagen, dass 10 Kamele viele Geschenke tragen können. Er kam also nicht mit leeren Händen. Die Tatsache, dass Rebekka sich sichtbar mit den Geschenken und Gaben schmückte, war der Beweis dafür, dass sie die auserwählte Braut war. Es widerspricht meinem Denken und meiner Logik total, dass eine Gemeinde, die die Gaben des Heiligen Geistes ablehnt, von sich behauptet, sie sei die Braut. Das widerspricht allen grundlegenden Lebensprinzipien. Und Rebekka traf ihre Entscheidung in absoluter Abhängigkeit vom Verwalter. Sie hatte Abraham ja nie gesehen und Isaak auch nicht. Sie war nie dort gewesen, wo die beiden lebten. Die einzige Informationsquelle über all das, die ihr zur Verfügung stand, war der Verwalter. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, dorthin zu kommen. Wie? Nun, sie musste dem Verwalter folgen. Hätte sie sich jemals von dem Verwalter verabschiedet, hätte sie es nicht geschafft. Sie hatte den Mann, den sie heiraten sollte, nie gesehen. Sie sah ihn erst, als sie sich ihm voll und ganz hingegeben hatte, alle ihre Brücken hinter sich abgebrochen hatte und ihre ganze Vergangenheit ein für allemal hinter sich gelassen hatte. Sinnt darüber nach, denkt darüber nach, und ich meine, ihr werdet erkennen, dass dies eine Erinnerung ist, ein Bild dafür, dass die Gemeinde absolut vom Heiligen Geist abhängig sein muss. Es gibt keine andere Möglichkeit, etwas über Gott, den Vater und Jesus, den Sohn, zu erfahren. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie wir in unser Erbe hineinkommen können. Es gibt keine andere Möglichkeit, wie wir uns als die wahre Gemeinde ausweisen können, und es gibt keine andere Möglichkeit, es jemals bis ans Ziel zu schaffen. Wir sind absolut vom Heiligen Geist abhängig. Er ist der ausschließliche Verwalter des gesamten Erbes. Deshalb haben einige Christen zwar alles, was ihre Lehre anbelangt, aber doch so wenig, was ihre Erfahrung anbelangt. Sie glauben an den Vater und den Sohn, aber sie kennen den Heiligen Geist eigentlich nicht. Sie haben es theoretisch. In ihrer Erfahrung haben sie oft nur sehr wenig, weil man den Heiligen Geist nicht umgehen oder vor den Kopf stoßen und gleichzeitig in sein Erbe eintreten kann. Jemand sagte einmal, die größte Sünde der Gemeinde in den vergangenen Jahrhunderten sei es gewesen, den Heiligen Geist vor den Kopf zu stoßen. Wir alle, müssen sehr, sehr sensibel darauf achten, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Er ist in gewisser Weise der Endpunkt. Jesus sagt, man kann gegen den Menschensohn reden, und es wird einem vergeben. Doch wenn du gegen den Heiligen Geist redest, gibt es kein Zurück mehr. Es ist ein sehr ernster Gedanke. Der Heilige Geist ist der einzige Kanal, durch den wir Zugang zur Beratung der Dreieinigkeit haben. Er wird im Himmel hören und uns hier auf Erden sagen, was er hört. Ich möchte noch eine weitere Schriftstelle lesen. 1. Korinther 2 ab Vers 9 bis zum Ende des Kapitels. Ach, ich denke, wir fangen gleich bei Vers 6 an. Wir reden aber eine Botschaft der Weisheit unter den Reifen. Wiederum ist es so, dass eine gewaltige Weisheit darin liegt, Leuten, die reif sind, nur manches zu sagen. Ich denke, die meisten von uns haben es schon einmal erlebt, dass sie dadurch in Schwierigkeiten kamen, dass sie den falschen Leuten das Richtige sagten. Ich möchte anhand von Johannes 16 noch etwas über Jesus sagen, und ich halte das für ein wichtiges Muster für jene, die in irgendeiner Art und Weise damit befasst sind, Jünger zu machen. Jesus sagte zu den Jüngern, mit denen er 3,5 Jahre lang ununterbrochen beisammen gewesen war, »Ich habe euch so weit gebracht, wie ihr jetzt gehen könnt. Jetzt verlasse ich euch. Der Heilige Geist wird die Aufgabe vollenden.« Ich glaube, dass dies beispielhaft ist. Mit anderen Worten, ich glaube, dass wir Leute bis an einen bestimmten Punkt bringen können und dann müssen wir sagen, dass der Heilige Geist es vollenden muss. Ich sehe hierin die Bescheidenheit Jesu. Er sagte, ich kann euch nicht weiterbringen, ihr werdet euch auf den Heiligen Geist verlassen müssen. Ich denke, wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir dem Heiligen Geist vertrauen. Jesus sagte, ich kann nicht alles vollenden, aber ich habe vollstes Vertrauen, dass der Heilige Geist es tun wird. Wenn wir dem Heiligen Geist nicht vertrauen, werden wir sowieso keinen Erfolg haben. Sehen wir uns nun diese wunderbaren Worte hier in 1. Korinther 2, 6 folgende an. Wir reden aber eine Botschaft der Weisheit unter den Reifen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Da ich von meinem Hintergrund her aus der Philosophie komme und mich speziell mit der Philosophie Platos beschäftigt habe, sind diese Worte für mich sehr bedeutsam, denn wenn ich 1. Korinther lese, erkenne ich, dass Paulus, wenn er von der Weisheit dieser Welt spricht, was er recht häufig tut, in erster Linie über Philosophie spricht und dabei in erster Linie an die griechische Philosophie denkt, in die ich mich selbst mehrere Jahre lang vertieft hatte. Das Wort Philosophie bedeutet wörtlich Liebe zur Weisheit und daraus kann man ableiten, dass ein Philosoph jemand ist, der die Weisheit liebt. Ich persönlich kann sagen, dass ich aus diesem Grund Philosoph wurde, weil ich nämlich nach irgendeiner Art von Weisheit suchte. Ich hatte den Eindruck, dass ich es in der Gemeinde versucht hatte und die Gemeinde hatte es nicht. Deshalb wollte ich mich nicht länger mit der Gemeinde abgeben, ich wollte sie nicht bekämpfen, ich hatte schlicht und einfach kein Interesse an ihr. Ich dachte, wohin soll ich mich wenden? Die offensichtliche Antwort war, zur Philosophie. Ich wurde ein Philosoph, weil ich nach Weisheit suchte. Ich könnte sagen, dass ich nach geheimer Weisheit suchte. Schon allein die Formulierung geheime Weisheit ist für mich eine Herausforderung, etwas, das mich begeistert. Es ist etwas, das ich in gewisser Weise begehre. Aber in der Philosophie fand ich es nicht. In dem Augenblick, als ich Jesus begegnete, wusste ich sofort, dass es hier zu finden sei. Ich hörte augenblicklich auf, selbst ein Philosoph werden zu wollen. Ich behaupte nicht, dass dies notwendigerweise für jeden gilt, der Philosophie studiert, auch wenn ich mich frage, was ein Christ zu gewinnen glaubt, wenn er Philosophie studiert. Das ist mir schleierhaft. Ich sage nicht, als Christ solle man das nicht tun, aber ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, was sie sich davon erhoffen, denn Paulus sagt, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus verborgen liegen. Und warum soll ich auf der Müllkippe graben, wenn ich in die Schatzkammer gehen kann? Und hört nur, was hier steht, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Wenn dich das nicht begeistert, dann hast du nicht zugehört. Gott hat eine geheime Weisheit, die zu unserer Herrlichkeit bestimmt ist. Ich glaube, dass sie dazu bestimmt ist, dass wir Anteil am Thron Jesu haben. Ich glaube, deshalb ist sie zu unserer Herrlichkeit. Im Gegensatz dazu spricht Paulus nun von den Herrschern dieser Welt, die nichts erreichen. Ich glaube, die geheime Weisheit ist der Weg zum Thron, der über das Kreuz führt. Vers 8. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die natürlichen Mittel, um Verständnis zu erlangen, sind damit ausgeschlossen. Die Sinne sind ausgeschlossen, intellektuelle Spekulation ist ausgeschlossen. Das sind keine Wege zur verborgenen Weisheit. Gott sei Dank folgt nun ein Aber. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Beachtet die Zeitform. Es wird nicht erst geschehen, es ist bereits geschehen. Die Offenbarung ist bereits da. Und dann kommen einige der fundamentalsten Worte in der ganzen Bibel. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ich halte das für ausgesprochen wichtig. Es ist nicht der Verstand des Menschen, der weiß, was letztendlich in ihm ist. Es ist der Geist des Menschen, der weiß, was in ihm ist. Der Herr sagt in Zacharia 12, er bildet den Geist des Menschen in ihm. Es ist also nichts im Menschen, das dem Herrn nicht bekannt wäre. Es heißt in Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das Wort ist Gottes Röntgenstrahl, der alles offenbart, was im Menschen ist. Aber diese Aussage hier soll deutlich machen, dass in derselben Weise der Geist Gottes die einzige Quelle der Offenbarung über die Dinge Gottes ist. Vers 11 im zweiten Teil des Verses heißt es: So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wiederum können wir sagen, dass der Geist der Verwalter des Erbes ist. Es ist alles gegeben, aber wir erkennen es nur durch den Geist. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir geistliche Wahrheiten in geistlichen Worten ausdrücken. Aufgrund meines Hintergrunds bin ich sehr empfänglich für das hier, wenn ich höre, wie Christen das Vokabular der Psychiatrie, der Philosophie oder der Psychologie verwenden, läuten in mir die Alarmglocken. Die Wahrheiten der Bibel können nämlich nur mit der Sprache der Bibel korrekt ausgedrückt werden. Ich denke, dass es, was mich betrifft, insbesondere im Hinblick auf das Wesen des Menschen, eine elementare Offenbarung der Schrift ist, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Jede andere Klassifizierung, die diese Unterscheidung verwischt, führt zu Verwirrung. Ich glaube, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nur durch Offenbarung erkennen kann. Das eine ist das Wesen Gottes. Das zweite ist die Herkunft des Menschen und das dritte ist das Wesen des Menschen. Es gibt keine natürlichen, wissenschaftlichen oder philosophischen Mittel und Wege, um diese Dinge herauszufinden. Wenn wir die Offenbarung nicht akzeptieren, bleiben wir in einem Zustand der Ungewissheit und Verwirrung. Ich sage damit, dass wir in einen Bereich kommen, in dem wir abhängig sind von Offenbarung, die durch den Heiligen Geist aus dem Wort Gottes kommt. Wir können die Bibel nicht links liegen lassen, es ist immer Wort und Geist. Es gibt drei Dinge, die der Mensch immer schon wissen wollte und nach denen er sich im Lauf der Jahrhunderte stets gesehnt hat, die er, wie ich meine, nicht durch seine rationale Aktivität herausfinden kann. Das erste ist das Wesen Gottes. Das zweite ist die Herkunft des Menschen und das dritte ist das Wesen des Menschen. Der Mensch kann nicht in sich hineinsehen. Es gibt nur einen Spiegel, der ihm das zeigt, und wir wissen, was dieser Spiegel ist, nämlich das Wort Gottes. Während wir in den Spiegel sehen, so heißt es in 1. Korinther 3, verwandelt uns der Geist in das Abbild dessen, was wir sehen. Wenn wir unsere Augen vom Spiegel abwenden, endet die Wirkung des Heiligen Geistes. Aufgrund meines Hintergrunds ist das für mich ganz besonders real. Normalerweise komme ich nicht darauf zu sprechen, aber viele verschiedene Philosophen haben schon über das Wesen Gottes spekuliert. Und dazu bedienten sie sich einer, wie sie es wohl nennen würden, logischen Analyse. Aber sie kamen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Ich meine, es waren wirklich absolut und total konträre Resultate. Eine Schlussfolgerung war, Gott sei die einzige Realität, eine andere Schlussfolgerung war, dass es gar keinen Gott gibt. Beide behaupteten, durch logische Analyse zu einer bestimmten Schlussfolgerung gelangt zu sein. Plato hatte ein Gottesbild, Aristoteles hatte wieder ein anderes Gottesbild. Ich glaube, wir sind komplett auf göttliche Offenbarung angewiesen und das passt dem arroganten Denken des modernen Menschen überhaupt nicht. Aufgrund seiner mickrigen Erfolge im Bereich der Wissenschaft ist er zu der Überzeugung gelangt, dass er alles herausfinden kann, was er herausfinden möchte, aber ich glaube nicht, dass er das kann. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der sich selbst offenbart. Auch das passt dem Menschen überhaupt nicht. die Vorstellung, dass wir von Gott abhängig sind und von seiner Entscheidung, inwieweit er möchte, dass wir ihn erkennen oder nicht. Wenn er sich uns nicht offenbaren möchte, können wir ihn nie erkennen. Und so heißt es unter anderem auch im Buch Hiob, dass Gott niemandem darüber Rechenschaft ablegt, was er tut. Er ist nicht rechenschaftspflichtig. Lesen wir weiter in 1. Korinther 2,13. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit. Und ich würde dazu die Psychiatrie, die Philosophie und die Psychologie zählen, ja fast alles, was mit Logie endet. Indem wir geistliche Wahrheiten in geistlichen Worten ausdrücken. Auch hier habe ich wieder ein Problem mit einigen modernen Übersetzungen, weil sie nämlich die Wortzusammenhänge verschleiern. Mir gefällt beispielsweise die englische New International Version sehr gut. Als Radioprediger kommt sie mir sehr entgegen, weil ihre Sprache klar ist und sie lange komplizierte Sätze in kürzere unterteilt. Wenn ich im Radio spreche, ist das die ideale Übersetzung, aber es gibt auch Bereiche, in denen ich den Eindruck habe, dass sie sich zu weit von den ursprünglichen Worten und Strukturen entfernt, und das hier ist so eine Passage. Vers 14, der Mensch ohne den Geist. Nun, in gewisser Weise ist das eine recht gute Übersetzung, aber im Griechischen heißt es ursprünglich der seelische Mensch. Und genau das ist es. Der Mensch, der sich auf seine Seele verlässt, nicht auf den Heiligen Geist, der sich durch seinen Geist offenbart. Der Geist hat Offenbarung, die Seele hat Ideen. Gott ist keine Idee. Du kannst alle Theorien über Gott kennen, ohne Gott selbst zu kennen. Wenn ich mich nicht irre, dann befindet sich Theologie im Bereich der Seele. Die Erkenntnis Gottes befindet sich im Bereich des Geistes. Und wiederum können, wenn ich mich nicht irre, die wirklich wichtigen Dinge über Gott in ausgesprochen schlichten Worten ausgedrückt werden. Wenn du ein Beispiel dafür haben möchtest, dann lies den 1. Johannesbrief. Ich denke, die zwei grundlegendsten Aussagen der Bibel bestehen jeweils aus Wörtern, die nur eine oder zwei Silben haben, zum Beispiel Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Ich kenne nichts Grundlegenderes als das. Mir scheint, dass ich heute an diesem Thema dran bin und deshalb mache ich einfach weiter. Ich habe keine Bewunderung für komplizierte Formeln. Es ist leicht, solche Formeln zu produzieren. Es ist schwierig, das Richtige einfach zu sagen. Darauf ziele ich ab. Ich behaupte nicht, dieses Ziel voll und ganz erreicht zu haben, aber ich arbeite dran. Ich stelle Folgendes fest: wenn ich etwas nicht einfach ausdrücken kann, liegt das vielleicht daran, dass ich es selbst noch nicht ganz verstanden habe. Ein Sprichwort sagt, was obskur gesagt wird, wird auch obskur gedacht. Wer sich obskur ausdrückt, offenbart damit, dass seine Gedanken obskur sind. Ich finde es interessant, dass der Apostel Johannes vermutlich 80 oder 90 Jahre alt war, als er seinen ersten Brief schrieb. Er war vielleicht der Mann, der in seinem Leben auf Erden Jesus am nächsten war. Gott hatte ihm, soweit wir wissen, gestattet, alle anderen Apostel zu überleben. Da haben wir diesen Mann mit seinem Hintergrund an geistlichem Reichtum und Erfahrung und Frucht. Und das Letzte, was er uns zu sagen hat, mit Ausnahme des Buchs der Offenbarung, das in eine andere Kategorie fällt, ist dieser Johannesbrief. Wenn man ihn liest, stellt man fest, dass er in einem ganz einfachen Kontext eingebettet ist. Gut und Böse, Licht und Finsternis, Liebe und Hass, Sünde und Gerechtigkeit. Wenn wir aufhören, in diesen Kategorien zu denken, werden wir verwirrt und streben vermutlich auch der Sünde zu, denn wenn du keine klaren Abgrenzungen hast, kannst du dich leicht entschuldigen, wenn du Dinge tust, die eigentlich unentschuldbar sind. Wir lesen weiter in Vers 14. Ein seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Eine ganz elementare Aussage, wirklich. Ein Mensch, der sich auf seine natürlichen, rationalen Fähigkeiten verlässt, akzeptiert die Dinge nicht, die vom Geist Gottes kommen. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und er übt damit nicht seinen Geist, sondern er übt seine Seele. Hier sieht man, dass die Gegenüberstellung viel deutlicher ausfällt, wenn man erst von seelisch spricht und dann von geistlich. Im Englischen haben wir leider kein Wort für seelisch. Das griechische Wort lautet Psychikos, von dem sich unser Begriff psychisch ableitet. Damit verbinden sich allerdings völlig andere Assoziationen, obwohl das Psychische auch seelisch ist. Es ist eine Imitation dessen, was wahrhaft geistlich ist. Vers 15. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Das ist eine so elementare Aussage, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie nicht ganz verstehe. Zumindest lebe ich nicht darin. Ich denke, die Formulierung entspricht dem Griechischen. Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Ein Zitat aus Jesaja 40, mit anderen Worten, wer ist in der Position, Gott einen Rat geben zu können? Viele von uns meinen, sie könnten das. Ich las vor kurzem erst das Buch Hiob auf Hebräisch. Ich habe lange dafür gebraucht, Ruth und ich haben es gemeinsam gelesen. Ich las das Hebräische, was recht schwierig ist, und sie las eine englische Übersetzung. Wir haben lange dafür gebraucht. Es gibt vieles, was ich in Hiob nicht verstehe, aber eins habe ich klar begriffen. Als Gott letztendlich kam und mit Hiob redete, sagte er im Grunde Folgendes zu ihm: Hiob, würdest du gerne statt meiner das Universum lenken? Ich meine, darum geht es hier. Als ich darüber nachdachte, sagte ich immer wieder: Herr, ich melde mich nicht freiwillig. Aber viele von uns verhalten sich von Zeit zu Zeit so, als könnten wir Gott einen guten Rat geben.